Ich lese den Predigtext für heute vor, gleich am Anfang, anders als sonst. Und es könnte sein, dass einige bei dem Thema und auch bei dem Bibeltext denken, oh, so. Das würde ich so gern verhindern. Also, ich spreche jetzt ein Gebet und dann lese ich den Bibeltext und dann spreche ich das Gebet weiter. Und ich hoffe, ihr könnt euch dann so darauf einlassen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir die Bibel haben und heute auch ganz besonders für den Jakobusbrief. Das ist manchmal ganz schön herausfordernd. Aber wir wollen hören, was du zu sagen hast. Sprich deshalb durch den Text gerne zu uns. Meine Geschwister, es sollen nicht so viele von euch darauf aus sein, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in vielerlei Hinsicht etwas zu Schulden kommen. Am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß es auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, so wird es doch von einem winzigen Ruder auf dem Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist, mehr als alle anderen Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Es gelingt dem Menschen zwar, die unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere und Vögel, Reptilien und Fische. Sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, eine Unheilstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit ihr preisen wir den, der unser Herr und Vater ist, und mit ihr verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund kommen Fluch und Segen. Das, meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus einer und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock Feigen, meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig wie aus einer salzhaltigen Quelle Süßwasser fließt. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns hier auf etwas aufmerksam machst durch Jakobus. Aber das wissen wir auch schon, was da steht. Und verzweifeln immer wieder. Und ich möchte dich bitten, dass du uns Wege zeigst, damit umzugehen, dass die Zunge so ist, wie sie ist. Und wir, so wie wir sind. Und dass du uns jetzt einfach klar machst, wie wir damit richtig umgehen sollen. Das bitten wir. Amen. Es gibt ein Thema im Moment, das beschäftigt mich sehr und ich bin nicht der Einzige. Vielleicht kommt mein Interesse auch dadurch, dass das in den Medien so präsent ist, dieses Flüchtlingsdrama. Da ist dieses Schiff untergegangen mit, ich glaube, ungefähr 300 Menschen, die da umgekommen sind, im Prinzip fast schon da. Und dann kurz vor dieser kleinen italienischen Insel sinkt das Schiff und die Menschen sterben. Die haben alles hinter sich gelassen, die Hoffnung gesetzt auf das Schiff, um dann in Freiheit leben zu können. Die wollten ja gar keinen Luxus, die wollten einfach nur frei sein. Und dann gibt es großen Aufruhr, eine gute Diskussion, finde ich, dass darüber geredet wird, was passiert eigentlich mit den Flüchtlingen. Und interessanterweise ist ja in unserer Medienlandschaft, na gut, nicht nur, also soll jetzt auch noch ein Staatsbegräbnis geben, eine Form der Ehre, ich meine, denen selbst bringt das ja nichts, aber die Frage nach der Schuld steht im Raum. Wer hat denn jetzt Schuld daran? die bösen Schlepper, die das organisieren und dann landen die da auf Schiffen mit viel zu vielen Menschen und das muss ja untergehen. Die sind schuld. Nein, die EU ist schuld, weil sie Grenzen zu dicht hat, sonst wäre das ja gar nicht nötig, sonst könnten die ja ganz normal kommen. Wer hat Schuld? Wenn wir die Grenzen öffnen, kommen die Flüchtlinge, das ist gut, dann können die nicht untergehen. Wenn die Schlepper nicht mehr so ein Riesengeschäft machen und diese Boote voll machen und die Menschen nicht sterben, ist gut. Aber lösen wir damit das Problem? Das ist ja so wie bei allen anderen Sachen auch. Da kann man immer rumdoktern und hier noch was machen an den Auswirkungen, aber das eigentliche Problem wird ja nur gelöst, wenn man zur Wurzel kommt. Wie beim Zahnarzt manchmal. Das ist allerdings schwierig, weil man manchmal gar nicht genau weiß, wo liegen denn die Ursachen. Viel wichtiger wäre ja die richtige Politik in diesen Ländern, wo die Menschen fliehen müssen. Da müsste man, irgendwer, sollte mal. Vielleicht müssten wir, ich weiß es auch nicht genau, aber das ist das Thema. Das ist das Thema, nicht nur darüber zu reden, Mensch, die Zunge ist ganz böse, also schweigen wir jetzt alle, sondern die Frage ist, wie können wir das grundsätzlich an der Quelle verändern, dieses Thema? Jakobus sagt, das ist die Fehlerquelle Nummer 1. Und er meint damit die christlichen Gemeinden. Er schreibt an christliche Gemeinden im Umland von Jerusalem. Und dieses Thema ist wirklich ein Thema, das beschäftigt mich seit Jahrzehnten. Ich kann mich noch an zig Jugendstunden erinnern, wo das Lästern, wie reden wir. Morena hat das ja wunderbar auch gesagt, es ist so schnell irgendwas gesagt und wir spüren die Macht der Worte. Als erstes, mein erster Punkt ist ein kleiner Gang durch den Text. Jakobus benutzt ja unglaublich viele Beispiele und eigentlich spricht er ja fast alles für sich, habe ich gedacht. Und ich könnte noch mehr Beispiele hinzufügen. Politik, wir haben Wahlen gehabt. Die großen Wahlversprechen, ne? Mal gucken, was übrig bleibt von diesen Versprechen. Muss man mal sehen. Kann sich ja schon mal versprechen dabei. Und wir fangen aber mal vorne an. Also das Erste, worüber ich gestolpert bin, ist gleich am Anfang. Viele wollen bei euch Lehrer in der Gemeinde sein. Da habe ich gedacht, nee, bei uns ist das nicht so. Bei uns ist das genau umgekehrt. Bei uns wollen möglichst wenig Leute Lehrer sein, sich die Verantwortung übernehmen. Vielleicht gerade, weil sie den Text schon kennen, habe ich gedacht. Doppelte Verantwortung hier, besonders streng beurteilt werden. Paulus hat ja auch einen Teil des Neuen Testaments geschrieben und der schreibt zum Beispiel rein, dass sie auch die doppelte Ehre bekommen werden. Das hat der Jakobus jetzt hier vergessen oder extra mal weggelassen. Also das kommt auch hinzu. Also Lehrer sein hat auf jeden Fall auch was ganz Positives. Aber in der Gemeinde oder in den Gemeinden, an die Jakobus hier schreibt, ist das so, dass die Menschen wollen gerne die Lehrer sein. Die wollen gerne sagen, was richtig ist. Das ist ja das Besondere am Lehrer sein, man weiß, was richtig ist, oder man darf zumindest sagen, dass es so wäre oder so ist. Vers 2 sagt dann sehr deutlich, dass es im Prinzip unmöglich ist, unmöglich, die Zunge zu kontrollieren. Das steht ja da vorne. Wenn jemand sich nie auch nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch. Wenn das gelingen würde, dass jemand nichts Verletzendes, nichts Unwahres sagen würde, dann wäre er vollkommen. Das bedeutet aber im Rückschluss, es ist überhaupt nicht möglich, das zu tun. Niemand wird das schaffen. Wir haben, wie bei einem Pferd, diese Beispiele sind ja sehr eingängig, da wird das gelenkt, Pferdesport ist nicht so meins, aber das kann ich mir trotzdem gut vorstellen. Aber bei dem Ruder, da habe ich so eine Geschichte gehört, es gab im Zweiten Weltkrieg mal, oder was im Ersten, es gab mal diese Bismarck, weiß jemand, wann die gebaut wurde, dieses große Kriegsschiff, war es im Ersten oder im Zweiten Weltkrieg? Zweiten, ne? Gut, habe ich mir auch gedacht. Und das war ein Schiff einer ganz neuen Kategorie und alle dachten, Mensch, das kann überhaupt nicht besiegt werden. Und dann kamen die Engländer und haben versucht, das anzugreifen und dann nur ein paar Mal, ein paar Salven aus der Bismarck und die waren weg, die Engländer. Es schien zu stimmen. Und dann kam ein Torpedoflugzeug, gar kein besonders großes, und es hat ein Torpedo abgefeuert. Und es hat gar nicht versucht, die Bismarck zu versenken. Das wäre nämlich nicht gelungen. Es hat nur versucht, das Ruder zu treffen. Und das ist gelungen. Und dann hatte die Bismarck ein Problem. Diese Stelle war nicht so sicher wie das ganze andere Schiff. Und trotzdem war die Bismarck verloren, ist untergegangen. Sie war manövrierunfähig. Oder dieses Beispiel mit dem Brand. Mir tut das ja in meinem Herzen weh, wenn ich höre, da sind wieder auf Mallorca im Sommer zig Hektar abgebrannt. Das sind 200 Jahre alte Bäume. Brennen ab, weil irgendjemand, so ein Dussel, sich die Kippe da weggeschmissen hat. Dann ist der Baum weg. Den kann man ja nicht wiederholen. Dann ist er einfach weg. Da wachsen sicherlich neue Bäume, aber das kann man nicht zurückholen. Das ist dann passiert. Selbstbeherrschung ist beim Reden am allerschwierigsten, sagt uns Jakobus. Und warum ist das so gefährlich? Weil die Worte, die wir gesagt haben, die kommen nicht mehr zurück. Das, was du gesagt hast, ist ein schönes Beispiel, Morena. Auch eine Entschuldigung direkt danach hätte das nicht weggenommen, hätte es besser gemacht, aber es hätte das nicht weggenommen. Dinge, die wir einmal gesagt haben, sind gesagt. Es gab eine Zeit in dieser Gemeinde, da vor meiner Zeit war das noch, ich habe die Geschichte nur gehört, dann kam jemand nach vorne und durfte jeder erzählen, was er mit Gott erlebt hat. Und da hat eine Frau hier etwas erzählt und das war nicht konform mit dem, was die Gemeinde denkt. Und dann hat da hinterher auch jemand gesagt, nee, das sehen wir jetzt nicht so. Egal, das ist gesagt und das wird immer mit der Gemeinde in Verbindung gebracht werden. Die Worte sind deshalb auch so gefährlich, weil sie kommen nicht mehr zurück, wie so ein 200 Jahre alter Baum. Wenn das mal gesagt ist, dann ist es raus, dann entstehen Missverständnisse, hinzu kommt noch die Ebene des Hörens. Ich kann etwas ganz nett sagen und meinen, aber der andere hört das falsch. Und schon ist noch ein Missverständnis da. Also diese ganze Sache mit dem Reden und Hören, das ist eine gefährliche Geschichte. Das hat Jakobus schon richtig festgestellt. Und ich glaube, das ist allen klar, wenn wir darüber nachdenken. Spannend ist natürlich dann noch zum Abschluss, so ab Vers 9, die Zunge wird zum Segnen und zum Fluchen gebraucht. Das geht nicht. Das ist dann ein Problem. Weil an einem Baum wachsen nicht zwei Früchte einer unterschiedlicher Sorten oder aus einer Salzquelle kann nicht süßes Wasser kommen. Also es schließt sich eigentlich aus. Und dann muss es eigentlich nur ein Ergebnis geben. Entweder ist die Quelle verunreinigt oder wir haben in uns zwei Quellen, aus denen wir schöpfen. Das kann es eigentlich nur geben. Ein zweiter Punkt, ich bin heute sehr schnell, die Auswirkung konkret. Ich habe das nochmal unterteilt. Also einmal glaube ich, dass die Auswirkung vom schlechten Reden, von den Dingen, die wir so von uns lassen, die nicht gut sind, dass die schaden. Und zwar uns oder mir in dem Fall, wenn ich jetzt von mir rede. Schlechte Worte, die zeigen auch, oder unbedachte Worte oder Worte, die wirklich nichts Gutes im Sinn haben, zeigen, dass in mir eine Quelle existiert, die das hervorbringt. Eine Quelle, die solche Worte entstehen lässt. Dann habe ich ein Problem, habe ich festgestellt. Ich neige zur Ironie hin und wieder und ich habe wirklich ernsthaft überlegt, ob das nicht auch, das ist ganz nett, mit anderen Leuten so zu reden, aber ob das nicht auch einer schlechten Quelle entspringt. Es verursacht so viel Schaden und Missverständnisse, dass ich das überdenken werde. Es ist ein Thema für mich. Ich rede ja schon von Berufswegen viel. Natürlich auch viel Mist. Von daher größte Sorgfalt. Wenn ich zum Beispiel Bitterkeit in mir habe, und vielleicht könnte jetzt der eine oder andere da auch ich sagen, wenn ich immer unzufrieden bin, dann wirkt an dieser Stelle nicht der Geist Gottes in mir. Das ist nämlich nicht typisch für den Geist Gottes, unzufrieden, undankbar und bitter zu sein. Meine innere Einstellung, mein Handeln, meine Worte, all das zeigt auf meine Quellen, auf meine inneren Quellen. Man könnte auch sagen, diesen schönen Satz ein bisschen verändert, zeig mir dein Leben mit deinen Taten und deinen Worten und ich sage dir, was mit deinen Quellen ist. Ich zeige dir oder sage dir, was für Quellen du hast. Das ist ja im Prinzip auch genau das, was Jakobus die ganze Zeit schon sagt. Er sagt immer, ihr könnt das nicht trennen. Ihr könnt nicht das Reden, das fromme Reden von mir aus und eure Taten, die könnt ihr nicht voneinander trennen. Sonst ist das ja schon in sich völlig unglaubwürdig, völlig unschlüssig, passt nicht zusammen. Glaube ja, aber nie ohne Taten und Worte. Taten, mein Leben, meine Taten, meine Worte, das ist ja nur ein Spiegelbild dessen, was in mir ist. Man kann das auch, das weiß ich auch, eine Zeit lang auch anders darstellen. Aber das funktioniert auf Dauer nicht. Ein Beispiel habe ich mir überlegt. Ich dachte, wie ist das zum Beispiel beim Danken? Danken ist etwas, eine Pflichtaufgabe für Christen. Im 1. Thessalonicher Brief, da steht das so übertragen, dank Gott in jeder Lage, das ist es, was er von euch will und was er euch durch Jesus Christus auch noch möglich gemacht hat. Also wir können in jeder Lage Gott danken. Das heißt jetzt nicht zum Beispiel, wenn ich eine Krankheit habe, ah, danke Gott, das ist ja schön. Aber ich kann Gott dafür danken, dass er auch in dieser Krankheit bei mir ist. Dass er in dem Leid bei mir ist und mich durchträgt. Ich kann Gott dafür danken, dass er mir vielleicht gerade durch solche Zeiten, das erkennt man dann meistens erst hinterher, eine Auszeit gibt. Ich kann Gott dafür danken, dass er das benutzt, was mir geschieht. Aber was verdirbt diese Quelle? Zum Beispiel Undankbarkeit. Undankbarkeit macht meine Quellen in mir, meine süßen Quellen bitter. Bitterkeit, fehlende Vergebungsbereitschaft, unbarmherziges Verhalten, das alles sind Faktoren, die meine Quellen, nicht nur die Auswirkung, sondern da geht es ans Eingemachte, ans Innere, die machen die bitter. Und umgekehrt, genau diese Dinge, Dankbarkeit, Vergebung, Barmherzigkeit, Fröhlichkeit, sie alle reinigen meine Quellen. Machen sie zu einem Ursprung guter Worte und auch sogar guter Taten. Sie zeigen mir, dass Gottes Geist in mir am Werk ist, weil das alleine nämlich eine fast unmögliche Geschichte ist. Aber wenn man so manchmal liest in der Bibel und ja, Gott, verändere mich und Altes ist vergangen, Neues ist geworden, dann fragt man sich ja manchmal, ja, was ist denn damit gemeint? Was ist denn der Punkt, wo ich sage, Gott hat Dinge in mir bewegt, wieso sollte ich überhaupt mit Gott leben wollen? Weil er genau an diesem Punkt, am Innersten, an den Quellen, an dem Ursprung in mir ansetzt und Veränderungen zum Positiven bewirkt. Und deshalb sagt Jakobus auch immer, wenn es kann gar nicht sein, dass ihr nur Worte habt, aber kein, oder nur Glauben, aber keine Werke, weil die entspringen beide einer Quelle oder sollten zumindest einer Quelle entspringen. Nehmen wir mal an, ihr habt einen, also jetzt muss ich von euch reden, weil meine Arbeitskollegen, die sind alle so weit weg, also ihr habt einen Arbeitskollegen, mit dem kommt ihr überhaupt nicht klar. Ihr könnt euch jetzt auch einen Kommiliton nehmen oder einen Mitschüler, ist mir auch egal. Also jemand, mit dem ihr sehr häufig zu tun habt und mit dem kommt ihr überhaupt nicht klar. Der bringt euch an eure Grenzen. Was machen wir denn dann normalerweise, wenn uns jemand nervt, wenn wir jemand nicht mögen? Was machen wir denn dann? Bitte? Aus dem Weg gehen. Das ist ja noch eine der besten Lösungen, würde ich sagen. Man könnte aber auch anfangen, denen das spüren zu lassen. Durch Worte und Taten. Aber jetzt sind wir ja Menschen, die zu Christus gehören. Und vielleicht haben manche sogar so ein Band WWJD. Was würde Jesus tun? Also auf Englisch dann, nicht WWJT. Was würde Jesus tun? Was würde Jesus denn mit diesen Personen tun? Und vielleicht stellen wir uns ruhig mal so eine Person vor, die uns nervt. Was würde Jesus tun? Ihr aus dem Weg gehen? Sie spüren lassen, wie es aussieht in meinem Inneren? Oder hingehen und ihr Gutes tun? Vielleicht sogar da anfangen, das zu sehen, was Gott in dieser Person sieht. Das schreibt der Jakobus ja auch nochmal hier an einer Stelle, dass Vers 9, die Menschen, wir verfluchen Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Sie verdienen mindestens den Respekt, so gesehen zu werden und behandelt zu werden. Ich habe in dieser Woche einen interessanten Satz gehört, der lautete: Interesse entsteht dadurch durch Beziehungen und Informationen. Zuerst konnte ich nicht so viel damit anfangen, da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, ja, das stimmt. Interesse entsteht durch Beziehungen und Informationen. Und wenn wir so anfangen, auch andere Menschen, die uns schwerfallen, anzusehen, durch Interesse und Beziehungen, dann werden wir vielleicht verstehen, warum diese Person so ist, wie sie ist. Dann werden wir vielleicht verstehen, warum sie manche Dinge so sagt, wie sie sagt, wie sie sie sagt. Vielleicht werden wir auch verstehen, warum wir darauf so anspringen, so negativ. Weil wir uns dann vielleicht auch plötzlich in einem anderen Licht sehen. Das ist ja nicht nur bei Arbeitskollegen so. Das ist ja auch in der Gemeinde so. Nicht in unserer, aber in anderen Gemeinden habe ich mal davon gehört. Nein, also bei uns natürlich auch. In unserer Gemeinde war das auch mal so. Es gab eine Frau, mit der bin ich überhaupt nicht zusammengekommen. Sie ist jetzt nicht mehr in unserer Gemeinde, aber sie ist noch in einer Gemeinde. Also, aber wir sind überhaupt nicht grün miteinander geworden. Das hat nicht funktioniert. Und wir haben uns so bemüht, also ich habe mich jedenfalls bemüht, dachte ich. Und dann hat mir irgendwann eine Seelsorgerin gesagt, dass ich auch keine Chance habe, weil sie mit Männern, die Autoritäten sind, in irgendeiner Form, durch ein Amt oder was auch immer, ein Problem hat. Und das liegt an ihrer gestörten Vaterbeziehung. Und ihr Vater, der hieß Willi. Da hatte ich keine Chance. Das war schwer. Habe ich dann gewusst und dann ging es mir auch leichter damit. Wir haben keinen Krieg, keinen Stress, sondern ist alles versöhnt. Vielleicht stellt Gott uns auch manchmal Menschen in den Weg, damit wir gerade durch diese schwierigen Situationen auch was lernen. Damit wir Demut, Bescheidenheit, Sensibilität, Freundlichkeit lernen. Und vielleicht können wir damit Jakobus, das hat er ja ganz am Anfang gesagt, ihr müsst das nochmal lesen, den ganzen Brief, das ist toll. Also ganz am Anfang gesagt, dann können wir vielleicht sagen, das ist gut. Wie gut, dass in der Gemeinde nicht nur Menschen sind, die wir auf Anhieb super finden. Das wäre leicht. Sondern, dass wir lernen können, und dass wir wachsen können. Wann ist denn, habe ich überlegt, mein Glaube gewachsen? Der ist meistens in solchen Phasen gewachsen, in denen es mir nicht gut ging. Phasen, in denen ich Probleme hatte. Phasen, in denen vielleicht Unsicherheiten da waren. In diesen Zeiten ist mein Glaube gewachsen. Ich hatte in der Woche mit Günther gesprochen, Günther Binnewies, und er sagt auch, naja, es ist wie bei so Halmen, die haben ja immer zwischendurch so Verdickungen, ne? Da denkt man, die wachsen gar nicht. Aber da bereiten die nächste Ebene vor und dann muss das ein bisschen stabiler sein. Gutes Bild, finde ich. So sieht mein Glaube auch aus. Wenn wir immer nur uns zum Maßstab für Fehler nehmen, dann machen wir uns tatsächlich zu dem, was Jakobus gesagt hat, zu Lehrern, die immer genau meinen zu wissen, was richtig ist. Dann ist nicht unser Amt, sondern unsere Art und Weise lehrerhaft, jetzt im negativsten Sinne, aber vielleicht sind wir gerade Schüler, denen Gott etwas beibringen möchte, etwas vermitteln möchte. Das Problem mit den Worten, mit den schlechten Worten ist, sie sind nicht nur für mich schlecht, sie sind auch für andere schlecht. Das leuchtet sofort ein. In Sprüche gibt es einen tollen Vers, da steht das auch: Mancher Leute Gerede verletzt wie Schwertstiche. Ja, haben wir auch ist ja genau das, was du gesagt hast. Worte können Beziehungen trennen. Ich weiß nicht, ob ihr den Eindruck habt, das wäre ja mal ganz spannend. Wir haben heute Besuch aus unserer Muttergemeinde aus Sasel hier. Die ist noch ein bisschen älter, als wir sind ja jetzt auch schon 22 Jahre alt als Gemeinde. Ist die Gemeinde so stabil? Ist sie stabil? Oder meint ihr, Worte könnten die Gemeinde zerstören? Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das möglich wäre. Durch Worte, durch Positionen, die verteidigt werden, durch Unklarheiten, Missverständnisse, Unwahrheiten. Worte können eine Gemeinde zerstören. Worte können auch eine Beziehung zerstören. Worte zerstören Beziehungen, Ehen, Freundschaften, alles. Negatives Gerede kann Menschen runterziehen, kann andere Menschen sogar in den Selbstmord führen, lebensmüde machen. Umgekehrt können gute Worte Menschen auferbauen, können gute Worte Menschen weiterbringen, können auferbauende Worte Motivation sein. Ich hatte es schon mal kurz angedeutet in den letzten Wochen, dass ich ein Buch lese. Ich lese es immer noch, Bonhoeffer. Und heute lese ich euch was vor aus meinem Buch. Also der Dietrich Bonhoeffer ist im Gestapo-Gefängnis schon seit geraumer Zeit. Und wir hören mal, wie es ihm da geht. Dieser Eindruck wurde durch die geheimnisvolle Aura verstärkt, die seine Gefangennahme umgab. Man wusste ja, dass er Pastor und ein Feind des Nazi-Regimes war. Manche der Wärter waren eigentlich ebenfalls gegen die Nazis und das machte Bonhoeffer faszinierend für sie. Und mehr noch, je mehr sie ihn kennenlernten, desto freundlicher und großzügiger fanden sie ihn. Es war nicht zu fassen, aber dieser Pastor hatte für jeden ein gutes Wort, selbst für die Wächter, um die alle anderen einen Bogen machten. Hier war ein Mensch, der im wahrsten Sinne des Wortes gut war. Eine lebendige Demonstration gegen die Kräfte, die sie alle unterdrückten und über die sie so wenig Macht hatten. Und so weiter und so weiter. Er hat angefangen, in einer Stimmung der Feindseligkeit gut zu reden. Nur Worte. Und sie haben dieses ganze Klima, sie haben sogar seine Haftbedingungen verändert, weil er angefangen hat, dagegen zu reden, durch gute Worte. Jakobus sagt das ganz am Anfang, seid Täter des Wortes und langsam zum Zorn. Also redet bedacht. Paulus sagt in den Epheserbrief, Kapiteln 3, 4 und 5, eine ganze Menge über dieses Thema ebenfalls. Lasst kein böses Wort über eure Lippen kommen. Eure Worte sollen gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Geht freundlich miteinander um und vergebt einander. Ja, dann ist ja alles klar. Das Problem ist die Realität, ne? Wie funktioniert das Umsetzen? Was können wir denn konkret jetzt tun? Wie wäre es zum Beispiel zu sagen, ich beteilige mich nicht mehr eine Woche. Ich beteilige mich nicht mehr an unnützen Diskussionen. Eine Woche. Große Herausforderung, sage ich euch gleich. Das sind ja manchmal so selbst, auch das habe ich vielleicht ein oder zweimal schon gesagt, ich interessiere mich für Fußball. Und da ist es manchmal so, ich war jetzt auch im Stadion, ich war ja letzte Woche zu Hause und da war ich auch bei meinem Lieblingsverein im Stadion. Die haben halt 3-0 verloren, aber egal. Und der Schiedsrichter war echt schlecht. Der war schuld eigentlich. Und dann irgendwann schrien auch meine Brüder und Schwestern meines Fanblogs, Schiri, du Blödmann. So ähnlich. Ich konnte das nachvollziehen. Aber an der Stelle habe ich gedacht, nee, das geht ja gegen die Person. Das ist nicht gut, das zu sagen. Das ist jetzt nicht aufgefallen, dass ich an der Stelle jetzt nicht mitgeschrien habe. Aber es war wichtig für mich, das wollte ich auch nicht. In Diskussionen danach, oh ja, so ein Blödmann und der Trainer, endlich ist er weg. Ich kenne den doch gar nicht. Was fällt mir ein, über diese Person zu reden? Ich beteilige mich an Diskussionen, wie ich das fand, und sowas kann man ja machen. Aber nicht, wenn es gegen einzelne Personen geht. Ich beteilige mich nicht mehr an unnützigen Diskussionen. Das ist noch nicht mal die nächste Stufe, die Bonhoeffer-Stufe, gut reden, sondern es heißt nur nicht beteiligen. Für wen das kein Problem ist, der kann ja die nächste erklimmen dann. Aber ich dachte, ich fange mal klein an. Mit dieser einen Stufe vielleicht einfach mal zu schweigen. In einem Kommentar habe ich gelesen, trenne dich von Leuten, die dich zu so einem Reden verführen. Oha. Einsamkeit. Naja, was können wir noch konkret tun? Lass dich nicht von deinen Gefühlen überwältigen. Wenn der Zorn da ist, oh, ich ärgere mich jetzt auch im Stadion. Ich habe mich echt geärgert, das war auch gemein. Aber diesen Zorn dann in einer persönlichen Begegnung zu haben und dann eben nichts zu sagen, dann ist das wirklich besser, was Mario eben gesagt hat. Dann gehe ich einfach, bevor meine Worte einen Schaden einrichten, den ich nicht wieder reinholen kann. Dann gehe ich und ziehe mich zurück. Eine Woche lang wäre mal eine Möglichkeit. Oder anderen was Gutes tun. Ganz bewusst freundlich reden, geduldig sein, Unrecht ertragen, so wie Bonhoeffer, und nicht um jeden Preis auf sein Recht pochen. Eine Woche? Ein Leben lang? Wow. Eine Motivationsspritze kriegt ihr. Freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, das zu sagen. Also, wenn ihr das macht, Jesus einmal, den Menschen was Gutes sagt, ihr geht zu jemandem und sagt, Mensch, irgendwas, mir fällt gerade nichts ein, aber geht hin und sagt was Gutes, aber es muss natürlich auch ehrlich sein, dann macht ihr der Person eine Freude. Aber nicht nur ihr, sondern macht ihr unserem Herrn Jesus Christus eine Freude. Heute Jesus eine Freude machen. Wir haben heute hier auch einen Pfadfinder unter uns, den habe ich schon entdeckt ganz hinten. Und bei den Pfadfindern ist das ja eine gute Tat pro Tag. Ich weiß gar nicht mehr, ob es das heute noch gibt. Aber eine gute Tat für Jesus. Jesus einmal eine Freude machen pro Tag. Ist doch cool, oder? Was Gutes sagen zu anderen. Jesus eine Freude machen. Jesus war sowieso ein ganz gutes Vorbild. Einmal sitzt er am Brunnen und da kommt eine Frau und die Frau nahm es nicht so genau mit den Beziehungen, hatte viele Männer und das war etwas, was eigentlich damals und heute nicht so von Jesus gut gefunden wurde. Aber was tut er? Er verurteilt sie nicht, sondern er hört sich das an und sagt ihr, ich habe aber Wasser des Lebens. Und genauso wie ihr vielleicht, die ihr die Geschichte nicht kennt, komisch guckt, hat die Frau vielleicht auch geguckt, ey, ich habe doch gerade von meinen Männern erzählt hier, meinen Männergeschichten erzählt und du erzählst mir vom Wasser des Lebens, weil Jesus genau nicht an den Auswirkungen herumdoktern will, sondern weil er an das Innere will, an die Quellen. Ich habe Wasser des Lebens für deine Quelle in dir, damit du das nicht mehr nötig hast, dir Anerkennung zu holen oder sonst irgendwas woanders, sondern damit du ein Leben führen kannst, das wirklich gut ist. Veränderungen, die aus deinem Inneren entstehen, weil ich dir dorthin ewiges und lebendiges Wasser gebe. Oder als Jesus das mit den Kindersegnungen, da berufen wir uns ja drauf, wir segnen ja keine Säuglinge, sondern wir taufen keine Säuglinge, sondern wir segnen sie. Weil Jesus das auch gemacht hat. Ich habe das nochmal durchgelesen, da dachte ich, wahrscheinlich war das gar nicht so schön wie auf diesen Bildern aus der Kinderbibel, wo Jesus da sitzt, 18 Kinder um ihn herum, eins auf dem Schoß und die Jünger stehen im Hintergrund und er segnet sie. Da waren erstmal die 12 Jünger, dann waren da Frauen dabei, die ihn immer begleiteten, dann war der äußere Kreis der Jünger um ihn herum und dann war da noch die Volksmenge, da war erstmal Lärm. Und dann kommen nervige Eltern mit ihren Kindern. Die schreien, komm, ihr geht jetzt auch zu Jesus. Vielleicht wollten die gar nicht. Vielleicht wollten die lieber spielen. Die kannten ihn ja gar nicht. Vielleicht war das gar nicht so eine romantische Szene, wie ich mir das immer gedacht habe. Und dann Bibelkenner wissen das, dann sagen die Jünger, nein, ihr dürft hier nicht hin zum Meister. Und dann sagt Jesus selbst, natürlich, bringt die Kinder zu mir. Und er segnet sie. Und das waren die richtigen und das waren die guten Worte, die sie brauchten. Er hätte ja auch zwischendurch mal aufstehen können und sei still, Volksmenge. Konnte er. Hat er nicht gemacht. In diesem ganzen Lärm und Tumult hat er die richtigen Worte für diese kleinen Menschen gefunden und sie gesegnet. Könnt ihr auch nochmal nachlesen. Bibellesen ist toll, lohnt sich auf jeden Fall. Reden ist deshalb so schwierig und so gefährlich, weil das was mit Vertrauen zu tun hat. Und Vertrauen ist ja nicht so ein Block. Hier, ich habe Vertrauen, ein Kubikmeter voll, sondern das ist ja etwas, was dynamisch ist, was wächst, was aber auch abnehmen kann. Wenn so eine Beziehung mal sowas erlebt hat, arme Morena muss jetzt immer hierher, dann ist das Vertrauen erstmal gesunken. Wenn man mal enttäuscht wurde, weil man jemandem was anvertraut hat und der hat das weitergesagt, obwohl er es nicht sollte, dann sinkt das Vertrauen. Aber das kann ja auch wieder wachsen. Das ist dynamisch. Und deshalb ist das so schwierig mit dem Vertrauen. Und deshalb ist das so wichtig, bewusst und gut mit den Worten umzugehen. Und deshalb müssen wir zurück zu den Quellen. Und deshalb möchte ich heute nicht die 28. Predigt zum Thema Vorsicht mit den Worten halten, die nichts verändert, sondern würde gerne einen, nicht nur für eine Woche Impuls setzen, damit das anders funktioniert. Bonhoeffer hat auch gesagt, das Gebet am Morgen entscheidet über den Tag. Habe ich auch nur gehört, hat Sabine mir gesagt. Das Gebet am Morgen entscheidet über den Tag. Wenn ich diesen Tag mit Gott erleben will und meine Worte so weise einsetzen will, dass sie niemanden verletzen, dann ist das auf jeden Fall mal hilfreich, morgens dafür zu beten. Vielleicht auch nicht so eine ganz weite. Vielleicht helfen uns kleinere Klammern und zu sagen, Herr, ich habe jetzt das und das vor. Ich habe vielleicht dieses Gespräch vor mir. Und ich setze vorne eine Klammer und sage, Jesus, bitte hilf du mir dabei, dass das gut wird und ich die richtigen Worte finde. Und danach kann ich das auch nochmal beenden und habe so eine Klammer um was gesetzt. Um ein Gespräch, um einen Arbeitstag oder um einen Einsatz, irgendetwas. Vielleicht eine Hilfe. Manchmal gucke ich mir, weil ich so selten dazu komme, Sportschau zu gucken, am Montag oder so gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, sich Fußballspiele anzugucken. So die Zusammenfassung, sehr praktisch. Und dann gucke ich so 6 Minuten Fußballbericht und dann ist oben so eine Leiste eingeblendet und dann steht dann zu allen Szenen, die da gezeigt werden, Ereignis oder Tor oder sowas. Und dann sieht man das schon. Und ich habe manchmal so den Eindruck, wenn ich meinen Tag angucke, wo sind denn da die Highlights? Wo sind denn da die Tore? Oder meinen Monat anschaue, wo sind denn da irgendwelche Highlights in meinem Monat? Was würde ich denn bei einer Zusammenschnitt von meinem Lebensmonat September mir angucken? Was wären die Höhepunkte? Was wären die kritischen Szenen? Was wären die Auseinandersetzungen? Was wären die Tore für die Ewigkeit? Könnte man sich ja mal überlegen. Kämen da auch geistliche Ereignisse vor? Dinge, die ich mit Jesus bewältigt habe, die ich mit Jesus erlebt habe, kämen die in meiner Zusammenfassung vor? Was kann ich tun? Gespräche, Tage, Wochen im Gebet vorbereiten. Es ist kein Leistungsdruck. Ich bin der festen Überzeugung, es ist alles schon getan. Jesus ist für mich gestorben, damit ich leben kann. Ich stehe nicht unter einem Zeitdruck, aber ich will dieses Leben so leben, dass es Gott ehrt, Menschen gut tut, anderen und mir. Was kann ich tun? Ist es gut, was ich zu sagen habe? Ist es wichtig, was ich zu sagen habe? Kann ich immer wieder fragen, es wird aber anstrengend. Oder nehme ich mir Zeit, um bei Jesus zu sein, damit er mir immer mehr von diesem lebendigen Wasser gibt, für meine Quelle in mir. Das muss man schon bewusst machen. Sagen, Jesus, ich möchte das so gerne, dass meine Quelle ganz rein ist. Und ich möchte gerne, dass aus dieser Quelle wirklich die Dinge kommen, die gut sind. Und Jesus bitten, dass er alles andere wegnimmt. Gott Zeit einräumen. Gutes Reden, segnen, loben. Diese Dinge sind gut und reinigen unsere Quellen. Also lasst uns damit anfangen, so wie wir es vorhin schon getan haben. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir diesen Jakobusbrief haben. Und das ist manchmal ganz schön hart, was da so von uns verlangt wird. Und wir müssen kapitulieren ohne dich. Und mit dir können wir uns ranwagen. Ich möchte dich bitten, dass die nächste Woche, bis zur Gemeindeversammlung nächste Woche, Herr, dass wir eine andere Woche erleben. Ich möchte dich bitten, dass du uns Bewahrung schenkst, wenn es darum geht, irgendwo Menschen schlecht zu machen, Schlechtes zu reden, und dass du uns ganz viel Ermutigung und ganz viel Spaß und Freude daran schenkst, Gutes zu sagen, Herr. Amen.